Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Allen großen Corona-Problemen zum Trotz gibt es viel Dynamik beim Klimathema. UN-Gipfel dazu am Wochenende, davor die EU, die ihre Klimaziele heraufschraubt. Und jetzt hat sich die Koalition verständigt auf die lange fällige Reform zum Ausbau des Ökostroms. Dazu gleich mehr. Ob die Zeit vielleicht sogar reif ist für einen neuartigen Klimaclub aus Europäern, den USA und China, auch dazu gleich mehr. Zum Start aber die Hensoldt AG. Die ist ein in Taufkirchen bei München ansässiger Rüstungskonzern. Spezialgebiet Hightech-Kameras für Tornado-Flugzeuge, auch Radarsysteme für den Eurofighter. Großkunde ist die Bundeswehr. Frisch börsennotiert ist das Unternehmen und nun kauft offenbar der Bund Aktien für fast eine halbe Milliarde Euro von Hensoldt. Michael Erhardt dazu.
Mit einer Sperrminderheit von 25,1% will der Bund offenbar verhindern, dass unliebsame ausländische Investoren oder andere Regierungen Einfluss auf den Rüstungskonzern nehmen. Am Freitag hatte das Bundesverteidigungsministerium die Obmänner der Parteien im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages über die Pläne informiert. Für Obmann Alexander Müller von der FDP-Fraktion sind die Pläne ein Unding.
Es ist ordnungspolitisch falsch. Denn das ist nicht Aufgabe des Staates, Rüstungsgüter herzustellen. Es ist Spekulation, die der Staat betreibt. Denn wir haben bei der Commerzbank gesehen, wie das in die Hose gehen kann, wenn man bei einem Unternehmen einsteigt und nachher nicht mehr rauskommt.
Und schließlich entstünde auch das Problem, dass der Staat dann in eine Doppelrolle geraten würde. Als potenzieller Auftraggeber der Rüstungsindustrie, aber dann eben auch als Miteigentümer eines Unternehmens der Branche.
Wenn wir neue Waffensysteme kaufen und in irgendeinem Wettbewerberartikel sind dann Hensoldt-Produkte drin, dann ist der Staat ja parteiisch an der Stelle und kann nicht mehr unparteiisch und neutral beschaffen. Und dazu kommt, wir haben starke Rüstungsexportbeschränkungen. Das heißt, der Staat sagt, wir wollen gar nicht, dass Rüstung auf den Weltmärkten verkauft wird. Jetzt steigt man aber in ein Unternehmen ein, welches auch im Export aktiv ist. Das widerspricht sich alles. Also spricht eigentlich alles dagegen.
Außer eben einem mutmaßlich strategischen Interesse. Denn Hensoldt ist die ehemalige Radarsparte von Airbus. Der Konzern mit seinen rund 5.400 Beschäftigten sitzt in der Nähe von München und produziert neben Radartechnologie auch Verschlüsselungstechnik und andere sensible Produkte und Teile, bei denen die Bundesregierung natürlich im Zweifel den Einfluss unfreundlicher Mächte verhindern will. Diesen Einfluss zu verhindern, würde sich die Regierung auch einiges kosten lassen. Denn im Gespräch ist der Kauf des 25%-Paketes vom Investor KKR für mindestens rund 450 Millionen Euro. Das ist grob ein Drittel über dem aktuellen Wert der Papiere an der Börse.
Das ist natürlich ein Premiumpreis, da fragen wir uns auch, was soll das?
Vor kurzem erst ist Hensoldt an die Börse gegangen. Das in Rede stehende Angebot und der Aufschlag von rund einem Drittel auf den aktuellen Aktienkurs sei an der Börse für solche Übernahmen üblich, meint dagegen der Aktienstratege der Baader Bank Robert Halver. Zudem findet er das Interesse des Bundes nachvollziehbar.
Das überrascht mich nicht, denn langsam muss man eben auch wach werden. Die anderen machen unsaubere Sachen, indem sie uns dann Dinge wegkaufen oder in anderen Ländern Dinge wegkaufen. Das kann man sich nicht gefallen lassen. Wir müssen das, was wir können, einfach auch im Bestand halten. Da darf man durchaus mal etwas mehr an Germany First denken.
Kritiker wie Alexander Müller halten das in diesem Fall nicht für erforderlich. Denn da mehrere europäische Länder dabei sind oder vorhaben, Aktienpakete des ehemaligen Airbus-Bereiches zu kaufen, müsse der Bund nicht auch noch viele hundert Millionen an Steuergeldern hinterherwerfen.
Michael Erhardt war das. Der Bund steigt offenbar ein beim Rüstungskonzern Hensoldt. Und damit zum Börsenberichterstatter, zu Jan Plate. Was gibt es da an Börsenresonanz?
Das kommt soweit gut an. Gerüchte über diese Staatsbeteiligung, mögliche Staatsbeteiligung, hatten die Hensoldt-Aktie schon am Freitag um 4% nach oben getrieben. Und jetzt die Aktien von Hensoldt springen um etwas mehr als 8% nach oben. Seit dem Börsengang, das war ja sozusagen erst vor ein paar Wochen, Ende September, war Hensoldt erst an die Börse gekommen zu 12 Euro. Und seitdem, dem Börsengang, ergibt sich jetzt bisher ein Plus von rund 12%.
Der Tag als Ganzes aber steht unter dem Eindruck des verschärften Lockdowns, der ab Mittwoch bundesweit gilt. Wie wird das an der Börse aufgenommen?
An der Börse überwiegt die Hoffnung auf bessere Zeiten. Vielleicht kommt ja dann auch endlich in den USA bald von der Politik ein Paket, um die Wirtschaft zu stützen. Und das lässt Anleger am ersten Tag in der übrigens letzten vollen Handelswoche des Jahres zugreifen. Der DAX steigt um etwas mehr als 1% auf 13.280 Punkte. Und damit steht der DAX jetzt im Moment sogar auch ein paar Punkte höher als zum Schluss des letzten Jahres.
Der große Stimmungstreiber in dieser weltweiten Pandemielage, das ist die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff. Großbritannien hat bereits begonnen mit dem Impfen, mit einem Impfstoff, der in Kooperation von BioNTech und Pfizer entwickelt wurde. USA und Kanada stehen kurz davor, da sollen die Lastwagen schon unterwegs sein. Jan Plate, wie groß dürfen die Hoffnungen sein, dass übers Impfen die Corona-Pandemie besiegt werden kann?
Darauf wollen wir gleich im Börsengespräch kommen. Das habe ich kurz vor der Sendung geführt mit Alexander Nyken von der Unternehmensberatung EY. Gesprochen habe ich mit ihm auch, weil ja der schwedisch-britische Pharmakonzern AstraZeneca das amerikanische Biotech-Unternehmen Alexion übernehmen will für satte 39 Milliarden Dollar. Damit soll das Geschäft mit Medikamenten für seltene Erkrankungen ausgebaut werden. Deswegen erstmal die Frage, wie ist dieser milliardenschwere AstraZeneca-Kauf da in diesen Corona-Zeiten einzuordnen?
Der Deal von AstraZeneca ist nicht allein mit Corona zu erklären. Es ist zwar für AstraZeneca ein neues Feld, aber entspricht absolut der Strategie von AstraZeneca, in seltene Erkrankungen, in die Immunologie hineinzugehen. Insofern glaube ich nicht, dass es jetzt sozusagen durch Corona getriggert ist, aber es ist mit Sicherheit mit Corona beschleunigt, weil AstraZeneca im Augenblick auch einen sehr hohen Sharepreis erzielt und damit 2/3 des Kaufpreises werden ja mit Aktien bezahlt, auch diesen Kaufpreis finanzieren konnte.
Wenn wir mal generell auf die Pharmabranche schauen, herrscht da im Moment Aufbruchstimmung in der Pharmabranche?
Ja, absolut. Also ich glaube schon, dass Corona jetzt auch nochmal die Bedeutung von der Biotechnologiebranche und der Pharmabranche unterstrichen hat und ganz klar wurde, wie kritisch diese Produkte sind. Aber die großen Fragen der Menschheit sind über Corona hinaus gedacht, immer noch Krebstherapien und andere seltene Erkrankungen und so weiter. Also das Thema Corona ist sozusagen im großen Bild der Geschichte wahrscheinlich nur eine Episode.
Wenn wir mal auf CureVac schauen und weitere Impfstoffe, besonders beschäftigt die Wirtschaft Anleger im Moment die Entwicklung rund um Corona-Impfstoffe. Von CureVac wird nun die entscheidende Studie gestartet. CureVac ist an der Börse gelistet, der deutsche Staat ist da beteiligt. Wie schätzen Sie die Chancen für den CureVac-Corona-Impfstoff ein?
Ich glaube, der Impfstoff, wenn er denn zugelassen wird, hat ein paar Vorteile, die durchaus auch CureVac helfen werden. Beispielsweise muss er nicht so tief gekühlt werden wie der von BioNTech. Das heißt, Kühlschranktemperaturen reichen aus. Das heißt, die Logistik wird deutlich einfacher mit diesem Impfstoff.
Nun werden ja Impfstoffe entwickelt, die auf der sogenannten mRNA-Technologie beruhen. Das bedeutet, mancher sieht da großes Entwicklungspotenzial, weil es eine Art von Technologie ist, die auch für andere Krankheiten Anwendung finden kann. Ist da Goldgräberstimmung gerechtfertigt?
Das Ganze jetzt sozusagen als Goldgräberstimmung zu bezeichnen, halte ich für übertrieben oder beziehungsweise viele Erwartungen werden möglicherweise da nicht erfüllt werden. Wenn man jetzt in die Liste der Unternehmen schaut, die Wirkstoffe entwickeln, die Vakzine entwickeln, da wird es eine ganze Menge Abschreibungen geben müssen. Einzelne Unternehmen werden mit Sicherheit einen Boom erfahren, jetzt in der Phase, wo Corona um sich greift und der Wirkstoff gebraucht wird, wenn er denn zugelassen wird. Aber das wird nicht ein langfristiges Phänomen sein. Die langfristige Frage ist eben, ob die Plattformtechnologien auch für andere Erkrankungen, die viel, sagen wir mal, in der langfristigen Wirkung viel gravierender sind, wie beispielsweise Krebs und andere, eben Wirkung zeigen.
Wie sind denn jetzt insgesamt die Aussichten für die Menschen und die Wirtschaft? Es kommt ein neuer Lockdown, es kommt ein harter neuer Lockdown. Dennoch, die Menschen und die Wirtschaft, die Börse hoffen auf Impfstoffe. Sind diese Hoffnungen zu hoch?
Es fällt mir schwer, die Hoffnung zu trüben, aber ich fürchte, dass wir vor extremen logistischen Herausforderungen stehen, um wirklich eine Wirkung durch die Impfungen zu erzielen in der Breite der Bevölkerung. Bei den Impfraten, die wir erreichen können, bei der Impfskepsis auch, bin ich skeptisch, dass wir das in den nächsten Monaten erreichen werden. Und das Ganze muss man ja global sehen. Es nützt uns wenig, hier auf der Insel der Glückseligen zu sein in Deutschland, wenn um uns herum die Situation sich nicht ändert. Das heißt, wir müssen im Prinzip global diesen Effort betreiben.
Der Pharma-Spezialist vom Beratungsunternehmen EY, Alexander Nüken, war das. Ja, weiter mit dem Börsenberichterstatter, mit Jan Plate. Wir haben gesagt, die Börsenwoche hat besser begonnen, als die vergangene aufgehört hat. Vielleicht spielt da der Tankan-Bericht als Stimmungsaufheller auch eine Rolle. Den erstellt die japanische Notenbank vierteljährlich. Es ist so eine Mischung aus Konjunkturanalyse und Stimmungsbericht, die gar nicht so schlecht ausgefallen ist.
Ja, der Index verbessert sich von minus 27 Punkten im September auf minus 10, was natürlich schon auch nochmal wieder ein bisschen zeigt, dass die befragten japanischen Unternehmen schon auch noch einige Sorgen haben. Aber dennoch immerhin, der japanische Aktienindex Nikkei heute hat um 0,25% zulegen können.
Ein Blick noch auf auffällige einzelne DAX-Werte.
Ja, gefragt sind Aktien, die profitieren, wenn die Impfungen greifen und sich die Wirtschaft wieder erholt. Das sind die Autobauer, BMW, Daimler oder Volkswagen, steigen um durchschnittlich 2,5%. Oder zum Beispiel ist auch die Chemiebranche, Aktien wie Bayer oder Covestro, die steigen auch um durchschnittlich 2,5%.
Der Devisenmarkt, da lohnt sich der Blick nicht nur auf den Euro, sondern auch auf das britische Pfund, nachdem feststeht, dass doch noch weiter verhandelt wird. Da geht's dem Pfund wieder besser.
Ja, sowohl gegenüber dem Euro als auch gegenüber dem Dollar kann das britische Pfund jeweils etwas mehr als 1% zulegen. Der Euro gegenüber dem Dollar, der Euro kann weiter zulegen auf 1,2154 $. Bei den deutschen Staatsanleihen tut sich heute kaum etwas. Die durchschnittliche Rendite bei weiterhin minus 0,63% und der Goldpreis geht deutlich zurück, fällt im Vergleich zum Freitagnachmittag um rund $6 auf etwa 1.827 $.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Vor dem Wochenende hat sich die EU auf ehrgeizigere Klimaziele verständigt. Nicht mehr lediglich 40% an CO2-Emissionen sollen in den kommenden 10 Jahren eingespart werden im Vergleich zu 1990, sondern 55%. Das dürfte auch für Deutschland Folgen haben. Eine ist schon da. Die Koalition hat sich auf die lange strittige Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes verständigt. Nadine Lindner dazu.
Monatelang haben die Koalitionäre gerungen, jetzt gibt es seit gestern Abend einen Kompromiss. Die Ausbauziele für Ökostrom im Erneuerbaren Energiengesetz, kurz EEG, sollen steigen. Wobei es erstmal nur eine Einigung im Grundsätzlichen ist. Das konkrete Ausbauziel soll erst im Frühjahr festgelegt werden. Man wolle keine Schnellschüsse, heißt es. Bislang war vorgesehen, dass Deutschland bis 2030 rund 65% des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen erzeugt. Das soll jetzt mehr werden. Konkrete Zahlen hingegen liegen dem Hauptstadtstudio beim stärkeren Ausbau von Photovoltaik-Dachanlagen vor. Dieses Segment soll um 50 Megawatt erhöht werden. Eine Regelung ist auch für alte Windkraftanlagen gefunden worden, die sonst ab dem 1. Januar aus der Förderung fallen würden. Sie sollen erhöhte Marktpreise bekommen und später über Ausschreibungsmodelle laufen. Das Ziel, diese Windkraftanlagen sollen nicht vom Netz gehen. Außerdem soll Mieterstrom künftig auch für Wohnquartiere ermöglicht werden. Auch der Eigenverbrauch soll gestärkt werden. Die Grenzwerte für die EEG-Befreiung steigen deutlich.
Ich bin über diese Entwicklung wirklich froh, weil wir brauchen dieses neue EEG. Und dass wir jetzt den europäischen Rahmen haben und jetzt hier auch das EEG weiter voranbringen können im Bundestag, das sind alles wichtige Signale.
Interessant ist auch eine Regelung für die Industrie bei sogenannten Kraftwerkscheiben. Hier gab es Rechtsstreitigkeiten, die zu Rückforderungen von EEG-Umlagen gegenüber der Industrie geführt hatten. Dies soll nun über einen Vergleich geregelt werden. Für SPD-Umweltministerin Svenja Schulze ist das ein guter Kompromiss. Skeptischer hingegen ist der grüne Fraktionsvize Oliver Grischer. Es seien nur kleine Verbesserungen für die Energiewende, die aber nicht zu dem dringend notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien führen würden. Zudem befürchtet Grischer, dass bei den sogenannten Kraftwerkscheiben EEG-Kosten von der Industrie auf die Allgemeinheit abgewälzt würden.
Nadine Lindner war das. Die Koalition einigt sich auf Maßnahmen für mehr Ökostrom. Die EU setzt ihre Klimaziele herauf. Und am Wochenende schworen die Vereinten Nationen, die Staaten der Welt, auf größere Anstrengungen für den Klimaschutz ein. Beim Klimathema gibt's offensichtlich so etwas wie ein Zwischenhoch. Und in dieses Zwischenhoch hinein wird ein weiterer Klimavorschlag platziert. Der Direktor des Brüsseler Thinktanks Bruegel, Guntram Wolf, macht sich für die Idee eines Klimaclubs stark und für die Einführung einer CO2-Grenzausgleichssteuer. Was ist das? Klimaclub, was könnte der bewirken? Das habe ich Guntram Wolf vor der Sendung gefragt.
Der erste Punkt, den man sagen muss, ist, dass es natürlich nicht reicht, wenn Europa den Klimaschutz nur alleine vorantreibt. Das bringt nicht so wahnsinnig viel, weil Europa ja wirklich weniger als 10% der globalen CO2-Emissionen emittiert. Insofern muss man, wenn man über Klimaschutz nachdenkt, wirklich über internationale Kooperation nachdenken und darüber nachdenken, wie man andere Länder überzeugt, mitzumachen und tatsächlich selber Klimaschutz ernst zu nehmen. Dafür sollte man einen sogenannten Klimaclub gründen. Ein Klimaclub besteht daraus, dass man im Prinzip unter den Mitgliedern des Klimaclubs sich darauf einigt, harte Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, wie zum Beispiel höhere CO2-Preise, und gleichzeitig aber Ländern außerhalb und Unternehmen außerhalb dieses Clubs, die mit einem Handel treiben wollen, durchaus die rote Karte zeigt, beziehungsweise durch ein sogenanntes Carbon Border Adjustment, also eine Art Grenzzoll, CO2-Grenzzoll, dafür sorgt, dass der Effekt der höheren CO2-Bepreisung im Inland nicht nur im Inland wirkt, sondern eben auch auf ausländische Firmen und ausländische Länder sich auswirkt. Und der Vorschlag ist jetzt wirklich eine ernsthafte Diskussion mit den Vereinigten Staaten von Amerika anzufangen. Der zukünftige US-Präsident Joe Biden hat selber klar auf die Wichtigkeit der CO2-Grenzzölle hingewiesen. Und genauso hat das auch die Europäische Kommissionspräsidentin. Insofern scheint da tatsächlich eine Möglichkeit zu sein, einen politischen Kompromiss zu finden, so eine Art Klimaclub zu gründen. Und indem man das macht, erschafft man einen Anreiz für andere Länder, letztendlich auch das Thema Klimaschutz ernst zu nehmen.
Das Instrument, das diesen Club nun zusammenhalten soll, Sie haben das Stichwort eben erwähnt, das könnte eine CO2-Grenzausgleichssteuer sein. Erklären Sie, wie funktioniert die?
Ja, also die Grundidee ist, dass man versucht auszugleichen, dass man im Inland eine CO2-Steuer hat, im Ausland aber nicht. Und wenn man nämlich diesen Ausgleich nicht durchführt, dann hat man tatsächlich das Problem, dass der inländische Produzent eben, sagen wir mal, wenn er einen Spielzeugball produziert, eine teure CO2-Steuer darauf zahlt. Der chinesische Produzent tut das aber eben nicht. Und auf einmal ist eben der chinesische Ball billiger als der deutsche oder der europäische Ball, sodass der Konsum im Prinzip von den einheimischen Produzenten abwandert zu den ausländischen Produzenten. Und genau das möchte der CO2-Grenzausgleichstarifsteuer korrigieren, indem man letztendlich an der Grenze dafür sorgt, dass der implizite CO2-Inhalt in diesem Ball, dass der sozusagen an der Grenze eben besteuert wird, sodass die Wettbewerbsfähigkeit und der Preis vergleichbar ist.
Voraussetzung dafür ist aber, dass die Länder in diesem Klimaclub sich verständigen auf einen gemeinsamen, eher hohen CO2-Preis.
Ja, das ist richtig. Sowohl in Europa wie auch in den USA ist man natürlich auch noch nicht wirklich da. Wir haben in einigen Bereichen Anfänge gemacht, CO2-Preise zu erhöhen durch das sogenannte Emission Trading System, den Emissionszertifikathandel. Aber richtig ist, die Preise sind derzeit noch zu niedrig. Und die Ziele, die der europäische Gipfel ja letzte Woche definiert hat und auf die sich der europäische Gipfel geeinigt hat, nämlich 55% Reduktion von CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 bis 2030. Diese Ziele wird man nicht erreichen können, wenn man nicht tatsächlich anfängt, den CO2-Preis signifikant nach oben zu fahren.
Generell hat ja der Klimaschutz so ein Trittbrettfahrerproblem. Bei allen Klimaschutzmaßnahmen ist es ja so, dass die Kosten solcher Maßnahmen auf nationaler Ebene anfallen, aber die Vorteile global sind. Das würde sich auch lösen lassen mit Hilfe einer CO2-Grenzausgleichssteuer?
Ja, das ist genau die Idee des Klimaclubs. Genau die Idee des Klimaclubs ist es, eben nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit auf gleichem Niveau zu halten, sondern insbesondere auch den Anreiz zu schaffen, das Trittbrettfahrerverhalten zu reduzieren. Meine Hoffnung ist, dass China auch aus anderen Gründen, geopolitischen Gründen, von Anfang an mit Europa und mit den USA zusammenarbeiten möchte, weil es nämlich tatsächlich teuer werden kann, wenn man dabei nicht mitmacht und man sozusagen außen vor gelassen wird. Also insofern, ja, dieser Grenzausgleich ist ein Weg, um sozusagen das Trittbrettfahrerverhalten zu reduzieren und damit den Klimawandel effektiver zu bekämpfen.
Nun handelt es sich ja bei einer solchen Steuer, die auch schon mal Klimazoll genannt wird, um ein Einfuhrhindernis. Eigentlich war die Erwartung ja, dass in der Nach-Trump-Ära die Handelshindernisse nicht erhöht werden, sondern im Gegenteil sinken.
Ja, also es ist eigentlich Welthandelsorganisationskompatibel, also WTO-kompatibel. Und es ist, wenn man genauer drüber nachdenkt, ja letztendlich auch keine wirkliche Hürde, sondern es ist eigentlich der Versuch, inländische Unternehmen und ausländische Unternehmen gleichzustellen. Denn ohne diesen Grenzausgleich Zoll sind eben ausländische Unternehmen besser gestellt als inländische Unternehmen. Also insofern ist es kein Handelshindernis in dem Sinne, sondern wirklich ein Versuch, eher ein Level Playing Field, also gleiche Bedingungen herzustellen.
Der neue US-Präsident heißt nun nach aller Voraussicht Joe Biden. Wie sich der zu China positioniert, ist im Moment noch schwer zu sagen. Zu Europa, das weiß man ja auch noch nicht so genau. Sie nehmen aber trotzdem an, dass die Zeit jetzt günstig ist, um die Idee eines solchen Klimaclubs voranzubringen?
Ja, ich denke, es ist günstig aus verschiedenen Gründen. Der wichtigste Grund ist tatsächlich, dass der zukünftige US-Präsident tatsächlich selber das Thema sehr stark vorangetrieben hat, dass er auch zu Hause unter Druck steht. Er ist tatsächlich auch gewählt worden mit starken Klimaversprechen und wurde auch unterstützt von gerade Jugendorganisationen in Staaten, die tatsächlich auch Swing States waren. Also insofern ist da schon auch enormer politischer Druck in den USA, da endlich das Klimathema wieder auf Präsidentenebene ernst zu nehmen. Und genauso gibt es diese Diskussion ja auch in Europa. Und natürlich ist es ein enorm weiter Weg, zu einer Einigung zu kommen. Aber mir erscheint das eine sehr, sehr gute transatlantische Idee, dass man da wirklich vorankommt und damit dann Druck auf China ausübt. Das wäre ein positiver Druck für ein, ja, letztendlich ein globales Gut, das allen nützt. Und es wäre auch eine Agenda, die weniger konfrontativ wäre als vielleicht andere Handelsagenden, wo man vielleicht überlegt, dass man mit den USA im Technologiebereich gegenüber China voranschreitet. Das ist ja alles dann sehr, sehr schnell, sehr geopolitisch und sehr konfrontativ. Hier geht es tatsächlich um ein sinnvolles globales Ziel, nämlich Klimaschutz. Und insofern glaube ich auch als geopolitisches Instrument oder geopolitische Strategie eine sehr gute Strategie, die man weiterverfolgen sollte.
Der Direktor des Brüsseler Thinktanks Bruegel war das, Guntram Wolf. Die Wirtschaftspresseschau. Themen sind die Folgen des Lockdowns für den Einzelhandel und die Verlängerung der Brexit-Gespräche.
Damit bestehe immerhin die Chance, einen harten Bruch doch noch zu verhindern, schreiben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Aber es kommt auf den britischen Premier Johnson an, ob das möglich sein wird. Er hat eine klare Wahl, Deal oder No Deal. Im ersten Fall würde er als Sieger dastehen, als derjenige, der in letzter Minute den Durchbruch geschafft hat. Jeder wäre erleichtert. Abgesehen von den Brexit-Ultras innerhalb der Regierungsfraktion will die Mehrheit der Briten einen Deal. Die Covid-Pandemie ist schon schlimm genug, keiner hat Appetit auf ein zusätzliches Chaos. Nun ins Inland. Für die Einzelhändler ist der neue Lockdown ein Schicksalsschlag, notiert die Rheinische Post aus Düsseldorf. Das Weihnachtsgeschäft ist für den Handel eines der wichtigsten des Jahres. Die schwächeren Betriebe werden die Zwangsschließung kaum überleben, daran werden auch erhöhte Fixkostenzuschüsse nichts ändern. Dass der Handel bei den Hilfen nun schlechter behandelt werden soll als Gastronomie und Hotels, ist ungerecht. Die Regierung wird das kaum durchhalten können und erneut nachbessern müssen. Das Handelsblatt erteilt dagegen Forderungen des Handelsverbandes nach einer Entschädigung von 75% des Vorjahresumsatzes eine Absage. Die wird es nicht geben, und das ist gut so. Nicht nur, weil der Einzelhandel bereits milliardenschwere Unterstützung vom Bund bekommen hat und sie auch weiter bekommen wird, sondern auch, weil mit einer solchen Erstattungsregelung die Staatshilfe für eine einzelne Branche eine Dimension angenommen hätte, die sich nicht rechtfertigen lässt.
Und mit der Wirtschaftspresseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.